Ich habe in dieser Zeit immer gesagt, ich bin an Wochenenden mehr mit Frau Merkel zusammen als mit meiner Frau.
Ich bin nicht faul, ich bin gewillt zu arbeiten, ich habe auch Lust zu arbeiten und ich möchte aber einfach anders arbeiten.
Ja, 16 Stunden wären genug am Tag. Das habe ich auch als Politiker erlebt. Und trotzdem sagt man, ich bin zufrieden, ich glaube, ich kann was bewegen. Und das gibt mir eben den Antrieb, auch die 18 Stunden hinzukriegen.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von Alter, Generation diskutieren. Mein Name ist Chiara Dombeck.
Und ich bin Viktoria Fuchs und wir sprechen in diesem Rheinpfalz-Podcast mit der Generation unserer Großeltern, natürlich aus der Pfalz.
Genau, und jede Folge gibt es ein neues gesellschaftliches Thema, über das wir diskutieren. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir sind zwar aus unterschiedlichen Generationen, wir sprechen aber nicht stellvertretend für die gesamte Generation, weil wir eben immer noch Individuen sind. Und in dieser Folge sprechen wir über Arbeit und Karriere. Also ist die Generation Z zu faul? Denken Sie nur an Ihre Work-Life-Balance und definieren sich Boomer oder Baby-Boomer einfach zu sehr über Ihre Arbeit? Über all das diskutieren wir heute mit unserem Gast, der als ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz bestimmt schon einige Überstunden gemacht hat. Herzlich willkommen, Kurt Beck.
Hallo, herzlich willkommen.
Herr Beck, Sie sind jetzt 75, Chiara, du bist 25. Was wolltet ihr eigentlich werden, als ihr klein wart?
Also ich wollte früher immer Pilotin werden bei der Bundeswehr und dann kam immer mehr der Journalismusberuf und den habe ich dann auch verfolgt und ich bin sehr happy.
Also ich wollte auch hoch hinaus. Ich war sehr interessiert, habe alles gelesen, weil ich die Finger bekam an Science-Fiction-Literatur und daraus in der Zeit, als die Weltraumfahrt gerade begann, kam natürlich der Wunsch, Astronaut zu werden. Und später durfte ich in Cape Canaveral in der Tat mal einen echten Raumanzug anziehen. Das hat mich an die Kinderträume erinnert.
Jetzt sind Sie, wie wir wissen, etwas ganz anderes geworden. Eher auf dem Boden geblieben, würde ich das im Vergleich dazu nennen. Sie waren zuerst Funkelektroniker, dann Ortsbürgermeister hier von Steinfeld und Kreistagsmitglied und schließlich dann auch Ministerpräsident. Wieso entscheidet man sich denn für einen Job, der mit so viel Verantwortung und auch Risiken einhergeht?
Ich glaube, man darf sich nicht so vorstellen, dass man irgendwann morgens aufwacht und sagt, ich will mal Ministerpräsident werden. Da wächst politisches Interesse. Ich habe über die Gewerkschaftsarbeit, die Jugendarbeit in verschiedenen Jugendorganisationen mich engagiert. Und so kommt Schritt zu Schritt. Und wenn man dann eine Chance hat, zu kandidieren, zuerst für kommunale Aufgaben, dann für den Landtag, dann merkt man, dass man ja eine gewisse Begabung dafür hat und dass das Interesse eher wächst. Und so kam das Schritt für Schritt.
Ist denn Arbeit für euch Berufung oder auch im gewissen Maße Mittel zum Zweck? Und hat man sich früher mehr über seinen Beruf definiert, als es vielleicht heute ist?
Ich glaube, also es ist so ein bisschen beides. Arbeit als Berufung und Mittel zum Zweck bedingt einander. Also ich finde, manche Menschen sind für einen Job wie berufen und machen das, weil sie einen Sinn dahinter sehen, weil sie Spaß haben. Aber natürlich arbeite ich, um Geld zu verdienen, um mir mein Leben zu finanzieren. Und ich mache die Arbeit mit weniger Motivation, wenn es natürlich eine Arbeit ist, die mir nicht so taugt.
Ich glaube, man muss immer an die Leute denken, die wirklich schwerste körperliche Arbeit leisten, auch monotone Arbeit leisten oder Herausforderungen wie eine OP-Schwester oder ein Arzt, eine Ärztin zu bewältigen haben. Dort muss man immer an die Grenze gehen der Leistungsfähigkeit und da kann man nicht davon reden, es macht nur Spaß. Unterm Strich muss es, glaube ich, Freude machen. Freude ist was anderes als Spaß. Spaß hat man Fasnacht aus meiner Sicht, aber Freude ist etwas, was von innen auch kommt, wo man sagt, du machst was Vernünftiges und dafür geht man dann auch mal über Grenzen, die man eigentlich empfindet. Es wäre jetzt genug. Ja, 16 Stunden wären genug am Tag. Das habe ich auch als Politiker erlebt, dass man solche Gefühle hat. Und trotzdem sagt man, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich kann was bewegen. Und das gibt mir eben den Antrieb, auch die 18 Stunden hinzukriegen.
Ich finde aber gleichzeitig auch, dass man sich nicht nur über diese 18 Stunden Arbeit oder diese Arbeit allgemein definieren kann. Wenn man nicht darüber hinaus etwas findet, was einen erfüllt und was einen auch ablenkt von der Arbeit, dann kann es dazu führen, dass man die ganze Zeit mental mit dem Kopf auf der Arbeit ist und dann auch irgendwann nicht mehr so gut arbeiten kann.
Ich glaube das auch. Man braucht natürlich auch andere Interessen, beispielsweise kulturelle Interessen, beispielsweise Interesse am Sport und damit auch eine gewisse Ablenkung, einen gewissen Ausgleich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auch ehrenamtlich engagiert. Bei mir war das immer der soziale Bereich, bei mir war das auch immer der Tierschutz. Also es gibt natürlich auch zum Menschsein mehr als eine Facette, die man bedenken muss. Aber es gibt eben Phasen und Aufgaben, die einen schon voll in Anspruch nehmen. Da will ich auch hinzufügen, dass man mit der Zeit eben lernt, dass man auch einen Preis zahlt. Einen Preis, der eben zu Lasten der Freizeit geht, der auch zu Lasten der familiären Erlebnisse, der Freundschaften geht. Da braucht man viel Kraft und Geduld auch bei den Partnerinnen und Partnern, bei den Freundinnen und Freunden. Klar, als Ministerpräsident, wenn irgendwo was Schlimmes passiert, kann ich nicht sagen, ich habe eine Wanderung heute mit meinen Freunden ausgemacht und deshalb kann ich mich darum nicht kümmern. Also da muss man schon wissen, wo Prioritäten zu setzen sind. Aber es ist ein Preis, den man zahlt.
Klar, da kann ich noch hinzufügen, dass man sich schon frühzeitig darum kümmert, dass man etwas hat, was erfüllt. Menschen, die dann beispielsweise in ihren 50ern sind, und einen Job gemacht haben, der gut bezahlt war und dann irgendwie den Job wechseln und vielleicht nicht mehr in so einer hohen Position sind und sie sich dann denken, ah, ich bin nichts mehr wert. Und dann haben sie halt oftmals nicht dieses Ehrenamt oder Sport, dass sie dann sagen, okay, ich weiß nicht, was ich anfangen soll mit mir.
Das ist sicher wahr, aber es ist auch sicher nicht leicht, wenn man eine herausgehobene Verantwortungsaufgabe hatte und plötzlich eben sozusagen abgestuft ist, was die berufliche Wertigkeit, die Bezahlung etc. angeht. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man eben nicht eindimensional sein Leben gestaltet hat, sondern auch dann sich neue Herausforderungen sucht. Und im Ehrenamt ist dort sehr, sehr vieles, glaube ich, was man sich vornehmen kann und was einem dann auch neue Erfüllung gibt.
Jetzt hatten wir es ja auch schon von der Karriere und der Karriereleiter. Wie würdet ihr denn eine gute Arbeitsmoral definieren und was macht eine erfolgreiche Karriere für euch aus? Heißt erfolgreich im Job zu sein, die Karriereleiter hochzuklettern oder ist es auch einfach gut in seinem Job zu sein, ohne dass es jetzt eine speziell gehobene Führungsposition ist oder nicht? Also wie würdet ihr das definieren, eine erfolgreiche Karriere?
Also ich glaube, dass es in der Tat darauf ankommt, dass man selber das Gefühl hat, ich mache das gut. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, was man macht. Ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt, um diese Sicht der Dinge stärker hervortreten zu lassen, mehr Respekt vor gut gemachter Arbeit eben zeigen sollte. Ein Hochschulprofessor oder eine Professorin, die die Studentinnen und Studenten nicht mitnehmen kann, ist eben nicht so gut wie die Müllmänner, die eben einen harten, schweren Job machen. Und da muss man sagen, Respekt vor dieser Arbeit. Ohne diese Arbeit würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und das eben den Leuten zu zeigen, sie spüren zu lassen, ist, glaube ich, wichtig. Ich habe selber mit der Müllabfuhr mal eine Schicht gefahren. Das ist eine Arbeit, die hart ist. Und was mich am meisten berührt hat, Stichwort Respekt, ich bin da in Neustadt in der Weinstraße unterwegs gewesen mit den Müllmännern in diesem orangenen Anzug. Und dort ist die Bezirksregierung gewesen damals. Und da bin ich vielen Leuten dann später, so halb acht, acht war, auf der Straße begegnet, die da in die Behörde gestrebt sind. und habe gegrüßt. Die wenigsten haben mich zurückgegrüßt. Wenn die mich erkannt hätten als Ministerpräsident, hätten sie wahrscheinlich den Hut gezogen bis halb auf den Boden. Ich will nur sagen, das liegt auch an der Gesellschaft insgesamt, dass wir eben auch Berufe, die scheinbar nicht so hoch angesiedelt sind, mit Respekt zur Kenntnis nehmen und die Menschen respektvoll behandeln.
Absolut. Genau, was Sie gesagt haben. Der DAX-Vorstand, der jetzt ganz oben ist, das ist diese klassische Karriere, wie man sich sie vorstellt. Aber jetzt eine Person, die jetzt zum Beispiel Müllmann, Müllfrau ist, solange es die Person gut macht und wenn es diese, ich würde Karriere nicht als Leiter empfinden, sondern eben diese persönliche, professionelle Weiterentwicklung. Wenn eine Person das gut macht, dann ist es für sie dann auch eine Karriere. Und dann glaube ich auch, dass sie in dem Beruf selbst auch Möglichkeiten finden wird, sich weiterzubilden. Also dann wird vielleicht der Müllmann Leiter von der Kolonne oder so. Und das ist dann auch nochmal ein Step hin zu mehr Verantwortung für die Person, wenn sie es denn machen möchte.
Das scheint mir absolut richtig zu sein. Insoweit ist das Streben nach einem gewissen beruflichen Fortschritt, glaube ich, auch Teil des Menschseins. Man will vorankommen, aber man darf sich nicht nur aus dem Vorankommen heraus definieren und dann eben rücksichtslos werden, was manche auch sind, Werte mit Füßen treten. Früher hat man gesagt, Radfahrer sein, nach unten treten und nach oben buckeln. Das, glaube ich, ist keine akzeptable Vorgehensweise hinsichtlich seiner Lebensgestaltung. Insoweit so eine Wertebestimmung, ein Wertegerüst ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges.
Ich finde, es passt auch dann ganz gut zu dieser Arbeitsmoral, die Mitmenschen und das Team nicht vergisst bei der ganzen Sache. Also, dass man klar zielstrebig ist, engagiert, aber oft steckt auch ein Team dahinter. Teamarbeit, Kommunikation, das sind Dinge, die gehören genauso zur Arbeitsmoral wie jetzt eben Durchhaltevermögen von einem selbst.
Ich finde, das ist auch eine schöne Erkenntnis, die man sich auch immer wieder mal vor Augen führen sollte in seinem Arbeitsleben und das nicht zu vergessen. Jetzt ist es auch so, dass wir hinsichtlich unseres Lebens, unserer Werte, unserer Einstellungen ja von unseren Eltern sehr stark geprägt werden. Inwiefern haben denn eure Eltern und euer bisheriges Leben eure Sichtweise auf Arbeit und Karriere geprägt?
Meine Eltern, die kamen aus Polen hierher, als sie recht jung waren. Und für sie war damals klar Arbeit, 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 einfach um sich Dinge hier leisten zu können und sich ja ein Leben hier aufzubauen. Und ja, wir haben das natürlich übernommen. Also wir haben mitgenommen, dass Arbeit zum Leben auch irgendwo dazugehört. Und meine Schwester und ich haben mit 14 schon Zeitungen ausgetragen, um so einen leichten Einstieg in die Arbeitswelt zu haben. Dann haben wir gekellnert. Also es war irgendwie immer klar, wenn wir uns was leisten wollen, dann gehen wir halt dafür arbeiten. Und ich glaube, da haben meine Eltern uns mit einer guten Arbeitsmoral ausgestattet.
Bei mir war das so, mein Vater war Jahrgang 1922, mit 17 Jahren Soldat geworden und ist dann erst 1946 aus Gefangenschaft zurückgekehrt, verwundet, und hat dann als Maurer gearbeitet. Weiß Gott, kein leichter Job. Und in diesen Zeiten, hier war alles zerstört, daheim, das Elternhaus notdürftig wieder aufgebaut. Also da ist wirklich damals nicht 40 Stunden gearbeitet worden, sondern da ist Samstag noch regelmäßig bis Nachmittag gearbeitet worden und dann daheim weiter. Das hat mich sehr geprägt. Das war selbstverständlich, dass wenn da eine Aufgabe war, die war ja offensichtlich, man braucht ein Dach über dem Kopf und was zu essen, war damals eine andere Herausforderung als heute. Man hat selber noch Äcker angepflanzt und so weiter, Tiere gehalten, damit man über die Runden kam. Und das hat einen eben doch sehr geprägt, mich auf jeden Fall ganz stark. Aber diese Prägung, wenn eine Aufgabe da ist, dann wird sie auch angegangen. Und wenn eine Herausforderung da ist, dann wird sie angenommen und versucht, was Ordentliches draus zu machen. Das ist mir geblieben bis heute.
Das klingt auf jeden Fall so, als wären das zwei Beeinflussungen, die im späteren Berufsleben auf jeden Fall ja hilfreich sein können, eben keine Herausforderung auszulassen oder zumindest sie anzunehmen und zu arbeiten, damit man davon auch sich was leisten kann im Leben. Jetzt wird ja auch immer wieder diskutiert, auch vor allem in der jüngeren Generation, bei der es darum geht, dass jetzt der erste Job angefangen wird, wurde oder auf Jobsuche geht. Und da fallen immer wieder verschiedene Begriffe, die für diejenigen wichtig sind. Und es sind meistens eben das Gehalt und zum anderen die Flexibilität am Arbeitsplatz. Welche Rolle spielt das denn für euch?
Geld spielt eine gewisse Rolle, aber ist jetzt nicht das Nonplusultra. Manche aus meiner Generation, die haben sehr hohe Erwartungen, was das Einstiegsgehalt anbelangt, oft auch übertrieben. Aber klar, die meisten von uns haben eine Ausbildung gemacht oder haben einen Master und einen Bachelor gemacht. Und ich meine, im Journalismus schließt sich daran ja meistens noch eine Ausbildung. Dann kann man ein gewisses Gehalt erwarten und dann kann man auch dafür einstehen, finde ich. Gleichzeitig sollte in jedem Betrieb gemeinsam ausgearbeitet werden, wie es für jeden am besten ist, wie man flexibel arbeiten kann. Also ich denke, Homeoffice ist eine Sache, wo ja eigentlich alle mit zufrieden sein könnten. Aber jetzt Gleitzeit und solche Dinge, die kann man dann auch nochmal diskutieren. Und ja.
Das ist ein Punkt, wo wir genau hinschauen müssen. Was bringt uns auf der einen Seite auch Homeoffice? Was geht an Kollegialität möglicherweise verloren? Das muss nicht so sein, aber man muss es mitdenken bei Formen der kollegialen Zusammenarbeit, dass man auch Menschen kennenlernt und nicht nur elektronisch miteinander kommuniziert. Das scheint mir doch ganz, ganz wichtig zu sein.
Viele Unternehmen haben deshalb ja auch jetzt, nachdem die Pandemie vorbei ist, gesagt, zwei Homeoffice-Tage die Woche für alle sind absolut in Ordnung und 3 Tage gerne im Büro für das Miteinander.
Also ich lege Wert darauf, dass diese Entwicklungen in der Tat gemeinschaftlich, das heißt kollektiv über Tarifverträge ermöglicht werden. Und dass es da nicht falsche Konkurrenzen untereinander gibt, die da hochgetrieben werden. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir eine vernünftige Sozialgesetzgebung haben, dass wir einen Rahmen haben. Man braucht eine Grundlage, die eben eine gewisse soziale Absicherung ermöglichen, darauf dann aufzubauen und daraus dann auch die individuellen Interessen herauszukristallisieren. Das, glaube ich, ist der richtige Weg. Deshalb ist meine Erwartung an die nächsten Generationen, dass sie sich immer auch Gedanken machen um das Ganze. Und deshalb glaube ich, kommt es darauf an, dass wir ein Bild einer Gesellschaft haben, wo Leistung und Gerechtigkeit in eine Balance gebracht sind.
Dann kommen wir schon zu unserer Kategorie. In unserer Kategorie diskutieren Jung und Alt jede Folge über 3 zugespitzte Aussagen, die in der Gesellschaft so häufig auftauchen. Los geht's mit dem ersten Statement. Junge Leute haben keine Motivation zu arbeiten und sind egoistisch, während sich die älteren Generationen zu Tode schuften.
Ich finde, wir sind nicht faul. Wir arbeiten einfach anders oder möchten anders arbeiten. Wir setzen Grenzen da, wo unsere Eltern und Großeltern es vielleicht nicht gemacht haben, weil es in der Zeit einfach, klar, anders war. Es waren die geburtenstarken Jahrgänge, man musste sich seinen Platz sozusagen erkämpfen. Ist jetzt nicht mehr so der Fall, weil wir ja Fachkräftemangel haben. Unsere Arbeit ist ja auch wie eine Ware und die ist jetzt gerade irgendwie gefragt. Das heißt, wir können uns es auch erlauben, diese Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht 60 Stunden die Woche arbeiten, sondern ich schaffe das auch in 40 Stunden beispielsweise. Und Überstunden mache ich, wenn ich sie für notwendig halte. Aber ich muss sie nicht machen, um zu beweisen, dass ich Leistungsträger bin, dass ich da bin und dass ich Arbeit leisten kann, finde ich. Und ich finde, wir haben bei unseren Eltern so ein bisschen gesehen, was so ständiger Stress und immer anwesend sein auf der Arbeit mit sich bringt. Also Ich meine, bei meinen Eltern war es jetzt nicht der Fall, aber bei vielen, da waren die Eltern fast nicht zu Hause oder der Vater war selten zu Hause und man hat sich fast nicht gesehen. Und es ist so ein bisschen dieses, dass wir diesen Spagat schaffen wollen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeit und Familie, dass wir uns auch aktiv Zeit nehmen wollen. Ich meine, Familie, Freunde, Ehrenamt, Sport, die tragen ja dafür bei, dass wir auch einen guten Job machen im Endeffekt. Es ist der Ausgleich, den wir brauchen, um dann eben auch wieder leistungsfähig zu sein, um ausgeruht wieder ranzugehen. Und für mich hat es eben nichts mit Faulheit zu tun, sondern eher, es ist so eine neue Arbeitswelt, wo man sich einfach auch so ein Stück weit darauf einlassen kann. Klar, glaube ich, dass manche aus unserer Generation das Ganze übertreiben. Die sind dann so, dass sie sagen, ja gut, ich möchte aber jetzt hier von Bali aus mein Homeoffice machen und eigentlich nicht arbeiten. Aber die, die ich kenne und auch ich von meiner Seite aus würde sagen, ich bin nicht faul, ich bin gewillt zu arbeiten, ich habe auch Lust zu arbeiten und ich möchte aber einfach anders arbeiten.
Einer Gruppe zu unterstellen, sie sei faul, das halte ich für absolut dummes Zeug. Anders kann ich es nicht sagen. Aber erwarten muss man, glaube ich, dass diejenigen, die sich mehr Freiheit erringen wollen, auch im Verhältnis Freizeit, was immer man macht, und beruflicher Verantwortung, dass man die Gesamtzusammenhänge sich erschließt, dass man einordnen kann, was ist wirklich notwendig. Und natürlich kann es nicht so sein, dass eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann beschließt, es brennt zwar gerade, ist gerade Alarm, aber ich habe jetzt keinen Bock, darauf auszurücken. Ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel. Wer dort die Zusammenhänge nicht erkennt und sich nicht eben dann auch der Verantwortung als erstes Kriterium bewusst ist, würde eben auch solche freiheitlicheren Formen der Lebensorganisation kaputt machen.
Genau, das wollte ich auch eben hinzufügen. Also es ist halt auch berufsabhängig. Und ich finde aber, dass dieses Arbeit an erster Stelle, was für viele eben genau der Lebensinhalt war, dass das so ein bisschen wieder in Balance gerückt wird. Zumindest versuchen wir es. Klar gelingt es nicht immer, aber ich meine, auch der früheren Jugend wurde vorgeworfen, dass sie nicht arbeiten wollen, weil ja, die genau die gleichen Vorurteile bekommen haben wie wir heutzutage.
Das zeigt, es war damals dummes Zeug und ist es heute auch noch. Die Dinge sind differenzierter und ich will nochmal unterstreichen aus meiner Sicht, es geht darum, dass man auch neben individueller Verantwortung immer auch Verantwortung für das Ganze sieht. Es muss eben auch erarbeitet werden, was wir uns leisten insgesamt bei allen Unterschieden in der Verteilung zwischen den Einzelnen. Und es muss auch klar sein, es gibt gemeinschaftliche Aufgabenstellungen, denen kann man halt nur ausweichen, wenn man zulasten anderer Menschen leben will.
Kommen wir zum zweiten Statement. Das geht auch schon in die Richtung, die jetzt angesprochen wurde, was auch immer wieder vorgeworfen wird. Die heutigen Berufseinsteiger gefährden den lang erarbeiteten Wohlstand in Deutschland. Und die Jungen wollen nicht mehr so viel leisten wie die Alten.
Ja, auch das ist aus meiner Sicht eine Pauschalierung, die nichts bringt, ja, sondern allenfalls Gegensätze hervorruft. Und daraus wird man keine verantwortliche gemeinschaftliche Antwort entwickeln können. Ich meine jetzt generationenübergreifend gemeinsame Antwort entwickeln. Wir müssen aufpassen, dass nicht die Alten so egoistisch sind, zu sagen, alles für uns. Im Zweifelsfall sind wir die politischen Mehrheiten, zumal viele junge Leute ja im Zweifelsfall nicht zur Wahl gehen. Das darf nicht so kommen. Aber es darf umgekehrt auch nicht so sein, dass da eine junge Generation sich so entwickelt, dass sie sagen, was schert's mich, wenn meine Eltern pflegebedürftig sind und keiner kümmert sich drum. Wir müssen aufpassen, dass eine Gesellschaft nicht so altersegoistisch, altersgruppenegoistisch sich entwickelt. Da gehört eben auch gemeinschaftliche Verantwortung mit dazu.
Da stimme ich Ihnen komplett zu. Und ich würde auch noch hinzufügen, dass unsere Generation oder manche in meiner Generation, ich meine, wir wissen, dass wir uns mit dem Gehalt, was wir verdienen und mit den Preisen, die gerade sind, ich weiß nicht, ob ich mir ein Haus kaufen kann irgendwann. Ich weiß auch nicht, ob meine Rente irgendwann ausreicht, weil dieser demografische Wandel stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass dieser Spruch Leistung und Disziplin sorgen dann für Wohlstand, der ja früher schon auch irgendwo gegolten hat. Also ich meine, meine Eltern haben viel gearbeitet und haben sich eben ihr Leben aufgebaut, weil sie viel gearbeitet haben, dass das so ein bisschen relativiert wird für meine Generation, weil eben andere Zeiten sind, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und wir eben nicht mehr, glaube ich, nur durch bloße Leistung Wohlstand erlangen können. Ich glaube, so einfach ist die Rechnung für uns heutzutage nicht mehr.
Sie ist sicher nicht so einfach, aber ich glaube, dass wir natürlich an der Bereitschaft auch ja, individuell, aber auch gemeinschaftlich etwas zu erwirtschaften, dass wir diese Bereitschaft natürlich brauchen und aufrechterhalten müssen. Und mir ist es halt immer wichtig gewesen, und das werde ich betonen, solange ich kann, dass das Element Gerechtigkeit nicht völlig unter den Tisch gerät, weil die Generation, meine Generation, Generation meiner Eltern, sich etwas erwirtschaftet hat, kam es auf der einen Seite darauf an, dass es nicht kaputt gemacht worden ist durch Kriege. Da muss man eben politisch Verantwortung übernehmen, auch sich einbringen, damit nicht eine solche Politik die Oberhand gewinnt. Und der zweite Punkt, muss man auch hingucken, dahinter gucken, wie wird denn das, was gemeinschaftlich erarbeitet wird, verteilt? Auf der einen Seite Lohn in Relation zu Kapitalerträgen und auf der anderen Seite, wie sieht es denn mit denen aus, die ungeheure Vermögen geerbt haben und leisten die wirklich ausreichend einen Beitrag dazu, dass gemeinschaftliche Aufgaben wie die Weiterqualifikation unserer Schulsysteme, unserer Universitäten, der berufsbildenden Einrichtungen, dass das ausreichend finanziert ist und. Ich glaube, diese Fragen müssen mit auf den Tisch. Die darf man nicht wegdrücken und sozusagen nur diese Individualbetrachtung anfügen, weil sonst kommt irgendwann der Punkt, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr, wir halten es nicht mehr aus und eine Gesellschaft wegkippt. Wenn man sieht, was in Großbritannien, nachdem da 30 Jahre die Tories eben nur den Reichen zugeschustert haben, was da los ist. Die Leute können nicht mehr, die wollen nicht mehr. Wenn man trotz Arbeit sich keine Wohnung mehr leisten kann und nicht kaufen Eigentum, sondern nicht mehr mieten kann, obwohl beide Partner arbeiten, dann muss man sagen, so weit darf es nicht kommen. Und das sind politische Prägungen, die dafür mitverantwortlich sind. Also ich würde gerne immer dieser individuellen Bestrebung dann auch diese gemeinschaftliche Verantwortung hinzufügen.
Ja. Kommen wir zum dritten und letzten Statement. Die Generation Z hat zu hohe und unrealistische Ansprüche an ihre Arbeitgeber und ist wesentlich selbstbewusster als die älteren Generationen.
Also wir haben hohe Ansprüche, weil wir es uns erlauben können irgendwo, weil wir gefragtes Gut sind als Generation Z, die auf den Arbeitsmarkt kommt. Wir sind gut ausgebildet, wir können verhandeln und wir stehen auch so ein bisschen ein für unser Gehalt, für unsere Vorstellung. Aber klar, manchmal sind sie ein bisschen unrealistisch. Also klar, manchmal haben die Leute eine Vorstellung von einem Einstiegsgehalt, wo man sich denkt, wo ist dann noch die Luft nach oben, wenn man dann aufsteigen will. Da schießen wir so ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber diese hohen Ansprüche an den Arbeitgeber, die kommen ja auch so ein bisschen daher, dass wir stärker diesen Sinn in der Arbeit suchen. Und wenn wir den nicht finden, dann ziehen manche weiter, weil sie wissen, okay, sie kriegen woanders das, was sie suchen und was sie fordern, wo sie woanders noch gesagt bekommen, ja, nee, auf gar keinen Fall. Es ist in Ordnung zu gehen, es ist in Ordnung, unseren Preis selbst zu bestimmen und zu sagen, dafür stehe ich ein und das möchte ich dann auch haben. Aber auch da ist wieder wichtig, diese Balance eben, wann ist es zu viel, wann ist es unrealistisch, da muss man immer so ein bisschen natürlich auch gemeinschaftlich schauen, dass es dann immer noch verhältnismäßig bleibt.
Also erstens glaube ich, dass das Streben eben sich mehr auch individuelle Freiheiten, was das Verhältnis Arbeit, Freizeit, Familie etc. angeht, dass dieses Streben ja nicht neu ist. Wir haben gekämpft damals darum, dass die 40-Stunden-Woche gekommen ist. Wir haben darum gekämpft, dass es bestimmte Mindestrechte gab, ein Berufsbildungsgesetz beispielsweise, was es vorher nicht gegeben hatte, das zu verändern war ja auch ein Stück Freiheit, sich eine bessere Ausbildung zu erkämpfen, Rahmenbedingungen. Also dieses Ringen und Kämpfen, das war durchaus da. Aber was diese zusätzliche Freiheit, um die es ja jetzt bei unseren Gedanken auch geht, angeht, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Tat die Gesamtverantwortung nie aus dem Auge verlieren und dass wir in diesem Zusammenhang uns nichts vormachen. Wir reden, was dieses individuelle Verhandeln können mit seinem Arbeitgeber angeht, vielleicht über 5, vielleicht über 7 oder 8% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Alle anderen sind unter anderen Bedingungen beschäftigt. Hier im Ort ist vor nicht langer Zeit das Glasfaserkabel verlegt worden. Man muss mal sehen, was die Leute arbeiten. Und deshalb bin ich nicht gewillt, die Diskussion um Arbeitsbedingungen auf diese 5%, die will ich nicht vernachlässigt sehen, aber darauf dürfen wir unser Nachdenken über Zukunftsbilder nicht verkürzen und die anderen sind die Dummen bei dieser Geschichte.
Wir haben es jetzt schon gesagt, für viele Menschen, für viele junge Menschen ist es eben wichtig, Arbeit und Privates in Einklang zu bringen. Gewerkschaften kämpfen teilweise schon für die 37,5-Stunden-Woche, die andere Betriebe schon eingesetzt haben. Die 35-Stunden-Woche wird diskutiert. Und dahingegen mal die Frage, wie viele Stunden haben Sie eigentlich als Ministerpräsident gearbeitet in der Woche oder am Tag, wenn Sie das überhaupt irgendwie greifbar machen können? Und hatten Sie so etwas wie eine Work-Life-Balance in diesem Job?
Nur sehr selten. Es ist, glaube ich, so, wenn man eine solche politische Führungsaufgabe hat, dass man davon ausgehen muss, 16, 17 Stunden am Tag da zu sein. Und natürlich danach, wenn etwas Wichtiges geschieht, muss man parat sein. Und auf der anderen Seite sind die Wochenenden natürlich dann für das Amt da. Man kann ja nicht sagen, Beispiel, hat eine Gemeinde jetzt 1000 Jahrfeier und sagt, nö, ich will jetzt ein freies Wochenende haben. Wenn man gefragt wird, ob man dort eine Festrede hält, dann fühlen sich all diejenigen, die dort in der Gemeinde Verantwortung haben, die in der Feuerwehr tätig sind, beim Roten Kreuz oder eben bei der Caritas oder wo auch immer, verdummt sein. Ja, wenn wir jetzt mal anerkannt werden sollen, dann hat er Freizeit. Das geht einfach nicht. Wenn man das nicht will, darf man eine solche Verantwortung nicht übernehmen. Also insoweit war das bei mir sicher jetzt nicht die Regel, auch für alle Politikerinnen und Politiker, aber wenn man in einer gewissen Verantwortungsebene ist, dann ist man halt nicht Herrin oder Herr seiner Zeit. Ich war ja auch Vorsitzender der SPD eine Zeit lang auf Bundesebene und wenn da eben eine Regierungskrise ist oder eine schwierige internationale Situation, dann ist das halt so, dass man nach Berlin fliegt Sonntagmittag und halt die Nacht durch Gespräche führt und verhandelt. Ich habe in dieser Zeit immer gesagt, ich bin an Wochenenden mehr mit Frau Merkel zusammen als mit meiner Frau. Das kann man sich aber nicht aussuchen. Und da ist eben die Frage, will ich die Verantwortung oder will ich sie nicht? Und da kann man auch nicht sagen, ich lasse mich vertreten. Auf solchen Ebenen kann man halt nicht sagen, ich schicke eine Staatssekretärin oder einen Minister, sondern dann muss man halt sagen, das muss ich schon selber machen.
Chiara, wie ist das bei dir? Du bist Berufseinsteigerin und managst gleichzeitig noch Schule und Studium nebenher. Wie steht es da bei dir hinsichtlich Work-Life-Balance und wo setzt du da eigentlich deine Grenzen?
Ja, manchmal läuft es mit der Work-Life-Balance besser, manchmal läuft es schlechter bei mir. Das hat, glaube ich, aber auch sehr viel mit der Person an sich zu tun. Also ich bin gerne ein Mensch, der Sachen zu Ende macht, der vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Perfektionismus an den Tag legt und sich sehr in Details verstrickt. Und ist natürlich nicht immer förderlich für die Work-Life-Balance. Aber ja, ich finde, Grenzen setzen ist immer so ein Thema, weil ich ja noch Berufseinsteiger bin und auch erst lerne, wo meine Grenzen sind. Und oft passiert es mir, dass ich dann erst im Moment merke, ah, das war eine Grenze, die ich beim nächsten Mal einhalten würde, wenn ich, keine Ahnung, jetzt bei einem Projekt dann 10 Stunden dran sitze ohne Pause. Aber ja, klar, es gab auf jeden Fall auch Momente, wo ich dachte, jetzt wird es mir zu viel. Also als ich die Bachelorarbeit geschrieben habe beispielsweise, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, Bachelorarbeit war jetzt auch nicht das große Ding. Aber in dem Moment habe ich halt noch 20 Stunden die Woche bei einer Firma gearbeitet. Ich war Werkstudentin und es war viel zu viel Arbeit. Also, und mit der Ambition, die ich an mich hatte, konnte ich halt nicht in allem 100% geben. Aber das hat echt lange gebraucht, dass ich das gemerkt habe, dass ich jetzt halt in dem Moment Sachen priorisieren muss, und habe dann eben aber auch mit meinem Chef geredet und der hat das auch vollkommen verstanden. Aber ja, ich glaube, so Grenzen im Job setzen tue ich, indem ich mir auch erlaube zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn ich um 16:30 gehe, weil ich um 8 gekommen bin, und ich muss nicht länger bleiben, nur weil alle anderen bleiben und weil alle anderen denken oder weil die Leute dann denken könnten, dass ich nicht arbeite. So, es ist in Ordnung, wenn ich meine 8 Stunden Arbeit mache und danach gehe. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal Nein zu sagen, wenn Leute dir noch zusätzlich Aufgaben geben oder geben wollen, weil man muss sich auch selbst nicht übernehmen. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, eben da diese Grenzen, die man hat oder die Grenzen, die man noch lernt zu haben, auch zu akzeptieren, weil nachhaltig ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da mit 50 immer noch hier sind, arbeiten und, sagen wir mal, fit sind für die Arbeit.
Ja, ich glaube auch, dass es unfassbar wichtig ist, da auf seine Gesundheit zu achten, damit man eben nicht mit 50 sich jeden Tag eigentlich nur zur Arbeit quält, weil man es irgendwie mental oder auch körperlich, je nachdem, was man arbeitet, nicht mehr so gut schafft, weil in den ganzen Jahren davor nicht so gut auf sich geachtet hat vielleicht. Aber jetzt auch schon zur letzten Frage. Häufig hört man ja auch von Vorurteilen zwischen Generationen am Arbeitsplatz, die zu Spannungen führen. Hilfreich wäre es, Mitarbeitende für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu sensibilisieren, zum Beispiel. Was kann denn da alt von jung und umgekehrt in puncto Arbeit und Karriere voneinander lernen?
Ich glaube, wir Jungen bringen ja auf jeden Fall diesen digitalen Aspekt mit. Wir sind ja mit Technik aufgewachsen, wir finden uns da viel schneller zurecht, und ich glaube, das können wir auch den älteren Generationen am Arbeitsplatz mitgeben. Und dann glaube ich immer noch, dass wir ihnen ein gutes Stück zu Work-Life-Balance beibringen können und auch zur Flexibilität. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt irgendwas bewirkt, weil wenn man wirklich jetzt schon jahrelang so arbeitet, wie man arbeitet, ist es, glaube ich, schwer zu sagen, ich mache das jetzt von heute auf morgen anders, aber vielleicht ist das auch ein Anreiz, mal darüber nachzudenken, ob man sich gut fühlt mit der Art und Weise, wie man arbeitet.
Mir ist ganz wichtig, dass die Bereitschaft da ist, aufeinander zu hören, zu erfahren, zu lernen, wie die jüngere Generation tickt, umgekehrt aber auch. Und dass wir daraus eben auch unsere Schlussfolgerungen jeweils ziehen, aber nicht pauschale Antworten ableiten, die abwertend sind, die diskriminierend sind oder überfordernd sind, je nachdem, sondern dass auch aus dieser Betrachtung der Entwicklungen, die Generation um Generation eben macht auf ihre Art und Weise, dass das mit Respekt eben in unser Denken einfließt.
Ja, ich glaube auch, dass wir von der Erfahrung von den älteren Generationen auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen können, auch für uns und für unsere 30 Jahre, 40 Jahre Arbeit, die uns noch bevorstehen.
Dann ist das doch ein schönes Schlusswort.
Das war's mit der heutigen Folge von Alter, Generation diskutieren. Herzlichen Dank, Herr Beck, für Ihre Antworten.
Gerne.
Und wir freuen uns, wenn auch ihr diesmal wieder zugehört habt, und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin zuschaltet bei der nächsten Folge. Und für Kritik und Anmerkungen könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, à la hopp, macht's gut und denkt dran, redet mehr miteinander. Das war Alter, Generation diskutieren, ein Podcast der Rheinpfalz.
Und wenn ihr jetzt schon die nächste Folge hören wollt, könnt ihr das auch sofort tun, denn für unsere Rheinpfalz-Abonnenten sind die nächsten Folgen schon online unter www.rheinpfalz.de/alter.
Für diejenigen ohne Abo erscheint die nächste Folge jeden Donnerstag immer um 18 Uhr.
Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Und wusstet ihr, dass die Rheinpfalz noch andere spannende Podcasts hat? Hört rein unter www.rheinpfalz.de/podcasts.